Das sind so diese Agro-Typen, die dann am liebsten sitzen, die den ganzen Tag am Handy, weil das ist ja immer noch so ein bisschen Dopaminpumpe, daddeln da rum, gnatzen da vor sich hin, pöbeln alle an, sind mit sich selber überhaupt nicht im Reinen. Und die ganze Zeit sitzt der kleine Suchtteufel hinten im Nacken und sagt, ich weiß, was da hilft. Ne?
Scheiße.
Eigentlich, ich wüsste wirklich, was da hilft. Also es ist nur ein Glas. Komm, wir vereinbaren heute wirklich ein
Nur ein
Glas.
kleines
Ne?
Glas.
Gläschen quasi. Ne?
Gläschen,
So,
genau.
so.
Scheiße.
Und jemand, der das nicht erklärt hat, was da passiert, der glaubt wirklich, er selbst ist zu willensschwach. Er selbst, er will ja trinken. Aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht hat Mama mich doch verhauen und ich weiß es bloß nicht mehr. Ich übertreibe jetzt mal. Ja? Erklär dem das doch. Sag dem doch. Guck mal, so sieht dein Gehirn aus.
All of Me ist der Podcast, der dir ermöglicht, dich selbst zu finden. In mir, meinen unterschiedlichen Gästen, ihren Geschichten, Impulsen, Konzepten und Wahrheiten spiegelt sich alles, was auch in dir ist. Neugierig? Wenn du in der Tiefe Lust hast, dir zu begegnen, dem, was du schon von dir weißt und all dem, was du noch nicht von dir weißt, dann bist du hier goldrichtig. Denn All of Me ist all of you. So vieles, was ich erlebt und erfahren habe, teile ich mit meinen Gästen, die ihre Geschichten mitbringen. Lasst uns zusammen in die Magie des Moments eintauchen, wenn Worte sich mit Gefühlen und inneren Bildern verweben und eine tiefe Verbindung entsteht, wenn deine Geschichte zu meiner wird und wir alle eins werden. Ich bin Cisa Trautmann. Schamanin, Tiertelepathin, Podcasterin, Tochter, Ehefrau, Mutter von zwei erwachsenen Söhnen, Schwiegermutter, Tänzerin, Schwester, Cousine, Freundin, Gefährtin, Partnerin, Sportlerin, Köchin, Zuhörerin oder kürzer, All of Me. Von Herzen willkommen in meinem Podcast.
So, herzlich willkommen zu All of Me. Und wieder ganz viel All of You, da bin ich schon sehr, sehr sicher. Und damit ganz viel All of Us. Also, ich habe heute Gabi Gutzek. Nicht bei mir am Küchentisch, nicht an Gabis Küchentisch, weil da wären 1000 Kilometer Reise für uns jeweils gewesen, sodass ich mich heute entschieden habe. Oder ja, schon vor längerem, dass ich jetzt heute mal remote aufnehme. Vielen Dank an Riverside, mit denen ich mich heute das erste Mal amüsiere. Aber es dient uns allen und wir beide sind Profi genug, um dass es sich nachher genauso anfühlt oder nicht nachher, sondern währenddessen, als würden wir zusammensitzen. Ich freue mich jetzt schon über dein warmes Lächeln und deine warmen Augen und bin ganz, ganz happy, weil du so ein besonderes und so super wichtiges Thema, ich hätte jetzt gesagt, bedienst, bisschen komisches Wort dafür, aber es ist es tatsächlich. Also, du brennst geradezu für das Thema Alkohol und vor allen Dingen für die Aufklärung, dass es eigentlich schon seit mehreren Jahren ganz anders ist als gedacht. Also als das, wie wir alle aufgeklärt werden, warum Alkohol, wer fängt an zu trinken, wer lässt es nicht wieder los, warum und weshalb. Und da ist wirklich die ganze Nation oder wahrscheinlich sogar der ganze Planet auf einem Pfad. Und du hast die Taschenlampe woanders hingegeben. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und das freut mich wahnsinnig, weil es ja ein so, so, so großes Thema ist, wie wir alle wissen. Also, herzlich willkommen. Ich freue mich wirklich sehr jetzt, weil ich mir ganz sicher bin, dass wir so viel lernen dürfen, können, müssen mit dir. Und vielleicht ganz kurz vorneweg, du bist Wissenschaftsjournalistin, was toll ist dazu. Und du hast unter anderem, also du machst natürlich ein riesen, riesen Ding insgesamt zu dem Thema Alkohol. Du hast aber auch zwei Bücher geschrieben, Die Suchtlüge und Alkohol AD. Und Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu dem, wo du wie reingeritten bist. Jetzt, das kannst du auch später noch erzählen, wie du überhaupt zum Alkohol gekommen bist. Alle kommen ja irgendwann irgendwo zum Alkohol. Aber ich finde, glaube ich, als erstes spannend, wann hast du das erste Mal gedacht, oh mein Gott, was für eine Scheiße, ich bin auf dem falschen Pfad und da geht gerade irgendein Licht an, was mir tatsächlich helfen könnte. Und so war es dann ja auch.
Ja, erstmal auch lieben Dank für die Einladung, freut mich auch. Wir können uns ja virtuell die Kaffeetassen hochhalten. ja, zu deiner Frage. Also, wann hat es das erste Mal Kling gemacht, dass ich ein Alkoholproblem habe? Viel, viel, viel zu spät.
Okay.
Also, bestimmt, also von, ich würde mal sagen, zum Schluss war ich abhängig, aber Alkoholmissbrauch rüber zur Abhängigkeit mindestens 20 Jahre. Zum Schluss war ich bei 2 Flaschen Wein jeden Abend. Und das ist ein so ein Kriterium von Sucht, dass du dir immer noch einredest, das ist ja alles normal. Also das ist so dieses typische Alkoholiker-Bullshit-Bingo, nenne ich das mal. Ne? Du erzählst ja also wirklich, das ist alles normal. Also bis hin zu die versteckten Flaschen hinterm Mülleimer und so, ist alles normal.
Ist ja auch für den Alkoholiker normal, ne?
Ja, aber du bezeichnest dich ja nicht als Alkoholiker.
Ja, ja.
Na, das ist also normal, normal.
Ja.
So. Wann hat es das erste Mal Kling gemacht? In einer dieser typischen Nächte, das kennt auch jeder, der zu viel trinkt oder der auch mal ausnahmsweise zu viel trinkt, der hat das genauso, wacht nachts zwischen 3 und 4 auf. Mit Herzklopfen, schweißgebadet.
Die Leber meldet sich da, ne? Also zumindest aus der chinesischen Medizin, die Leber.
So sagt man, genau. Wird auch wohl was dran sein. Ich denke, es kommen da mehrere Faktoren zusammen. Also es hört halt auch der Alkohol irgendwann auf zu wirken. Das ist dann so meistens um die Zeit. So, und nun, das wäre ja noch nichts Besonderes gewesen. Das hatte ich ja auch jede Nacht, habe das auch als normal deklariert. Nur in dieser Nacht gesellte sich noch eine brutale Panikattacke dazu.
Okay.
Also, aber so richtig brutal. Ich bin also durch die Wohnung getappert und dachte, ich sterbe jetzt gleich.
Ja.
Und dann, weil das hätte ich ja auch noch für alles normal erklärt, weil vielleicht habe ich ja zu viel gearbeitet oder sonst irgendwie so Blödsinn. Nein, aber es kam der Gedanke hoch, guck doch mal nach, ob von gestern Abend noch was da ist.
Oh.
Weil wenn du jetzt noch mal was trinkst, dann ist das ja weg. Und das ist sicherlich bei jedem individuell, aber das war für mich der große Gongschlag, dass ich dachte, so meine Liebe. Und wenn du damit jetzt anfängst, das ist der Einstieg ins Spiegeltrinken. Spiegeltrinken ist, dass man immer sein Level halten muss, um halt diese Entzugssymptome nicht zu spüren.
Okay, und davor lief es sozusagen noch, dass du immer bis abends in Anführungszeichen frisch warst und deine Sachen machen konntest. Und
genau.
Dann gehörte das zu deinem Tagesablauf dazu, dass du, weiß ich nicht was, mit dem Gongschlag 18, 19, 20.
Ja, so spät war es nicht mal mehr. Das verlagert sich ja dann auch immer weiter nach hinten, nach vorne. Also meine typische Zeit, wo ich dann schon das erste Mal so mit den Fingernägeln über die Schreibtischplatte gekratzt habe, mit dem Gedanken, war dann so gegen 4, 4, 5. Und an den Wochenenden, ich habe gearbeitet, ja, es geht nicht. Natürlich, es geht dann doch, also viele trinken auch während, aber für mich war es ein No-Go. So, an den Wochenenden, ach Gott, wie viele Brunches habe ich organisiert, nur damit ich um 11 schon die erste Flasche Sekt aufmachen kann. Die Leute waren mir eigentlich egal, Hauptsache ich hatte einen Grund, irgendwas zu trinken. Ja, so ist das.
Ja.
So, und das war aber dann der Knackpunkt. Also für mich war das, nee. Also das willst du nicht Spiegel trinken, jetzt ist wirklich Schluss mit lustig. So. Und das führte dann eigentlich zu Schritt 1, dass ich mir wirklich das erste Mal eingestanden habe, ja, ich habe ein Problem.
Und wurde dir das vorher auch schon von außen mitgeteilt, weil ja an sich so Freunde, Familie, ich glaube, du bist verheiratet, hast Kinder. Hat dir vorher schon mal jemand gesagt, sag mal, ich mache mir ein bisschen Sorgen?
Ja, nicht nur das, ich bin mit einem Arzt verheiratet, ja.
Ah ja, Bingo.
Arzt und Krankenpfleger, was hat der mir das schon unter die Nase gehalten? Also, aber immer sehr liebevoll, wofür ich ihm auch sehr dankbar bin. Mhm. Weil wenn jemand das sehr liebevoll macht und eben genauso, wie du eben auch gesagt hast, ich mache mir Sorgen, da kann ich ja wenig zu sagen. Ne? Sonst hätte ich ja, wunderbaren Anlass gehabt, einen Streit vom Zaun zu brechen. wenn er gesagt hat, du säufst zu viel oder so. Aber so ist es natürlich schwierig. Geholfen hat es trotzdem nicht. Meine Kinder haben mir einen Brief geschrieben schon mal, wie schrecklich sie das finden, dass ihre Mutter immer abends um 8 besoffen auf dem Sofa einschläft.
Okay, das war auch die Folge, also dass du einfach auch richtig ausgefallen bist.
Ja,
quasi.
Ja, klar.
Okay.
Gott sei Dank war mein Mann halt da, der hat das dann oft ausgeglichen, natürlich, oder eigentlich immer ausgeglichen. Mhm. Ja, aber auch der Brief hat nichts geholfen. Also es ist tatsächlich so, wie man es immer sagt, du kannst einen Alkoholiker nicht trockenlegen. Es geht nicht. Es muss wirklich einmal Ding-Dong machen. Mhm. Dafür hat jeder so seinen eigenen Anlass. Mhm. Also für mich war es das Beschriebene. Es gibt halt Leute, die, wenn sie den Lappen los sind, für die ist das dann so ein Anlass. Oder natürlich, wenn Bauchspeicheldrüsenentzündung, alkoholbedingte, die 3 Wochen Schmerzen in der Klinik und so. Also gibt immer unterschiedliche Anlässe, aber für mich war es eben der.
Mhm. So. Und dann?
Und dann?
Das dann erstmal richtig unangenehm, oder?
Das ist.
Weil wenn es bei einem selber ankommt, ist beides.
Nein, es ist beides. Es ist unangenehm, aber es ist irgendwie auch erlösend. Mm, also es ist tatsächlich, weil man das erste Mal mit diesem Popanz aufhört. Ja? es ist ja auch noch nicht automatisch so, dass wenn du das vor dir selber erstmal eingestehst, dass du dann damit mit wedelnden Fahnen in die Welt läufst und jedem sagst, ich bin Alkoholikerin. Das sind dann noch weitere Schritte. Aber natürlich habe ich dann relativ bald, ich glaube, sogar ein bisschen schon, mit meinem Mann gesprochen. Und aber die zweite große Frage für mich war halt, wie komme ich aus der Nummer denn jetzt wieder raus?
Genau. Mhm.
Ja, weil, gut, Gefahr erkannt, schön. Und dann fängst du an zu googeln. Und was ich da dann halt so an den üblichen Hilfsangeboten gesehen habe, da wusste ich, das nicht meins.
Mhm.
Das nicht für mich.
Mhm.
Also so dieses extreme Psychologisieren, Psychiatrisieren dieser Suchterkrankung. Mhm.
Und wieso hast du gedacht, das ist nicht deins? Weil das ist ja, also flächendeckend ist das ja das Thema. Und das finde ich eben wahnsinnig spannend, dass du die andere Seite gefunden hast, also geradezu ja entdeckt hast.
Und nee, habe ich gar nicht. Die Bücher sind voll davon. Also wovon
Ja, aber du bringst es ja raus. Also es ist wirklich völlig unterm Radar.
Das stimmt. Na, warum habe ich, also ich habe immer gedacht, das ist, es wird ja zum Beispiel gesagt, der Alkohol oder Sucht allgemein ist letztlich eine Willensschwäche. Ne? Also du willst ja eigentlich gar nicht aufhören. Da könnte ich auf die Palme gehen. Ich weiß ganz genau, dass ich also ein extrem willensstarker Mensch bin. Mhm. Willensstärke ist mein zweiter Vorname. ich habe alles gekriegt in meinem Leben, was ich wollte. Immer.
Mhm.
Aber den scheiß Alkohol, den konnte ich nicht sein lassen. Mhm. Also konnte das ja immer schon mal gar nicht stimmen mit der Willensschwäche. Und dieses Ding, dass du dir also jeden Morgen, wenn du aufwachst, fest vornimmst, heute trinke ich nicht. Also jetzt ist wirklich gut, ne? Schluss, aus. Voller Inbrunst. Also du bist auch wirklich fest davon überzeugt. Und dann, die Uhr geht voran, ne? Das, was ich eben beschrieb, so 4, 5, dann so, und dann geht der Kreislauf von vorne. Dann sagst du, heute trinke ich nur ein Glas, eins.
Ja.
Und dann ist die Flasche doch wieder leer und die zweite auch noch hinterher. So, und woran mich das erinnert hat, war meine liebe Schwiegermutter, Gott hab sie selig, die Diabetes hatte. Und die auch vom Kopf her genau wusste, dass sie das nicht darf mit den Torten und den Schokis.
Ja. Yeah.
Und die ist aber drauf losgeschossen wie eine Kanonenkugel, wenn es da war. Auch nur immer mal eine und so, ne? Zack, war die Schokolade weg. Da dachte ich mir, das ist irgendwie, als wärst du körperlich, als wäre ich so eine Marionette, an der irgendjemand zieht. Und dann habe ich gedacht, da guckst du doch jetzt mal genauer hin. Wissenschaftsjournalistin, hast du im Eingang gesagt. Von daher will ich immer sehr genau verstehen, warum die Dinge so sind, wie sie
genau
sind. Und dann habe ich angefangen zu lesen. Und weder habe ich was erfunden, noch, muss man wirklich sagen, noch bin ich die Erste, die das rausbringt. Aber es ist am Ende des Tages, es ist eben eine neurobiologische, biochemische Veranstaltung im Kopf. Also sprich, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, dieses ganze Thema Nervenbotenstoffe, Neurotransmitter, neurobiologische Verknüpfung. Das findest du überall, aber es erzählt einem niemand.
Also das heißt, dieses Thema Sucht im sozusagen herkömmlichen Sinne, also es gab ein Trauma, also was ja häufig so ist, ne? Also in der Suchtbehandlung, es gab ein Trauma oder mehrere, also gehen wir da rein, versuchen das zu lösen, zu heilen und so weiter, damit die Sucht, und übersetzt natürlich ziemlich simpel, die Suche nach irgendetwas aufhört.
Also als studierte Germanistin möchte ich jetzt mal einwenden, dass Sucht nicht von Suchen kommt.
Ah, okay, siehst du.
Sondern Sucht kommt vom mittelhochdeutschen Siech.
Ja, auch schön.
Also
ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich auch Germanistik studiert habe und Althochdeutsch auch noch gemacht habe.
Ja, ich auch.
War das
ich
anstrengend?
Auch. Och, furchtbar.
Konntest du das? Nee.
Ja, ich saß auf eine Steine, dachte beendet meine. Ne? So.
Okay,
gut,
verstehe.
Also gehen wir wieder zurück zu den interessanteren Dingen. Sucht kommt also von Siech,
okay,
von krank, und das steckt heute noch in Schwindsucht, also die Tuberkulose, die Gelbsucht, also die Leberentzündung.
So true.
Das ist das Wort Sucht von Siech. Hat so also mit Suchen zumindest lexikalisch gar nichts zu tun.
Spannend.
Nicht in Abrede stellen möchte ich, dass es in der Tat so ist, dass, also erstens können Traumata selbstverständlich Sucht auslösen, aber auch das ist am Ende des Tages häufig eine biochemische Veranstaltung im Kopf.
Mm.
Aber egal, es ist so. Punkt. Wir wissen das, dass Kriegstraumatisierte oder sowas ein extrem hohes Suchtrisiko haben. Das ist schon so. Oder, weiß ich nicht, misshandelte Kinder oder sowas. Das ist klar. Aber es ist eben nicht immer so.
Ja, genau.
Ja. Und ich hatte auch zur Recherche, im Rahmen der Recherche zu dem zweiten Buch, zur Suchtlüge, hatte ich ein schönes Gespräch mit einem psychologischen Psychotherapeuten aus Berlin. Der macht also auch viel mit Suchtkranken. Und den fragte ich halt, ob es denn nicht angeraten wäre, für jeden, der halt so ein Suchtproblem hat, nicht dann halt auch nochmal so eine Therapie zu machen.
Ja.
Er hat gesagt, also wenn man schon im Loch sitzt, dann sollte man sich echt überlegen, ob man noch tiefer buddeln möchte.
Naja.
Ja? Also heißt, das ist nicht für jeden. So.
Ja.
Möchte ich alles nicht in Abrede stellen. Und wie sagt man so schön in der Medizin, man kann ja außerdem auch noch Läuse und Flöhe haben.
Ja.
Ich kann auch eine angeschlagene Hirnchemie, sage ich das jetzt mal sehr salopp, haben, die mich dann letztendlich in die Sucht treibt. Ich kann schon eine gewisse Disposition auch genetisch haben.
Also okay,
Sucht
gut.
Ist ja auch durchaus eine starke genetische Komponente dabei.
Ah ja, okay.
Epigenetisch, um genau zu sein. Das in Kombi, also es gibt unendlich viele Gründe, in eine Sucht reinzurutschen. Nur ich finde, eigentlich sollte man fairerweise, egal wie man dazu kam, also ich war eine ganz typische Entspannungstyp. Ja.
Yeah.
Also ich bin einfach über komplette Überlastung da immer tiefer reingeschlittert. So.
Das heißt, der Alkohol hat geholfen, dass du ein bisschen runtergekommen bist, dass du irgendwie einen gemütlichen Feierabend hattest und alles etwas gelassener gesehen hast, oder?
Ja, ne, hatten uns frisch selbstständig gemacht. Dann bekam ich meine zwei Kinder im Abstand von 2 Jahren. Mit meinem ersten bin ich, ich habe so beide ambulant entbunden. Mit meinem ersten bin ich am nächsten Tag wieder ins Büro. mit meiner Tochter, glaube ich, nach 3 Tagen.
Und den anderen im Schlepptau, oder?
Der ist 10 Jahre versetzt. Der war so ein bisschen. Achso, der Große, ja, nee, das stimmt. Ja, der war dann, ja, der war auch mal mit dabei. So. Privileg des Selbstständigseins, aber selbstständig heißt auch selbst und ständig. Ja. Das heißt, ich war ja der Meinung, ich kann das alles. Ne? Ich kann nachts stillen, wickeln, Bäuchlein streicheln, tagsüber im Büro Pressekonferenz organisieren, moderieren. Ich kann das alles. Geht natürlich nicht. Und irgendwann ist einfach Batterie alle. So. Und dann schnell Turboentspannung, wenn die Kinder im Bett sind. So, und dann rutschte da halt rein. Ja. So, aber um auf meinen Anfang zurückzukommen, ich fände das halt echt schick, wenn man den Leuten, egal wie sie in die Sucht reingerutscht sind, einfach mal erklären würde, wieso die biologisch-biochemischen Zusammenhänge im Gehirn sind. Das ist nicht irgendwie Elfenbeinturm, sondern das hat einen riesengroßen entlastenden Faktor. Wenn du nämlich das erste Mal wirklich verstanden hast, dass du nicht willensschwach oder charakterschwach bist oder sonst irgendwie falsch.
Versager.
Sondern dass das wirklich mächtige, ja, übermächtige Mechanismen sind, die dich da treiben, dann hat sich, also nicht nur der Druck, das nimmt dir nicht nur Druck von den Schultern, sondern dann hat sich dieses ganze Ding mit Schuld und Scham nämlich auch erledigt.
Genau. Ja.
Und dieses Schuld- und Scham-Ding ist für uns der, würde ich mal sagen, größte Hemmschuh, uns überhaupt Hilfe zu suchen.
Hast du eine Idee, warum?
Ja, weil es stigmatisiert ist nach wie vor.
Also die Schuld Sucht. Und die Scham oder die Sucht?
Die Sucht.
Die Sucht macht die Schuld, oder?
Naja, das ist das, was wir, diese Kette, was wir eben gesagt haben. Also Sucht wird heute immer noch als Charakter- und Willensschwäche gesehen, nach dem Motto, ne, dem ist ja was verkehrt, ne, so.
Ja, hat sich nicht im Griff und so weiter.
Ja, hat sich nicht im Griff. Und so. Genau, so. Und das bringt die Schuld, dieses Schuldgefühl und diese Scham mit sich. Also du würdest ja quasi automatisch, wenn du dann sagst, ich habe ein Alkoholproblem, würdest du ja im Kurzschluss automatisch sagen, ich bin so eine, ich habe mich nicht im Griff, ich bin da selber schuld dran. So. Das ist ganz übel. Also ich meine, ich gebe dir mal ein Beispiel. Vielleicht kannst du dich mal noch erinnern, Stern. Stern vor mittlerweile 52 Jahren. Hat mal ein Titelbild gehabt mit prominenten Frauen. Ich habe abgetrieben. Kannst du dich noch erinnern? Das war so eine riesen Skandalgeschichte.
Ja.
Alice Schwarzer. Also waren da so 50 Frauenbilder vorne drauf. Romy Schneider war dabei. Ich habe abgetrieben. War der 218 noch in der Diskussion. Riesenskandal. Und würde da kein Schwein mehr nachpfeifen. Niemand.
Das stimmt.
Keinen mehr interessiert. Aber meinst du, du würdest heute 50 prominente Frauen zusammenkriegen, die mit ihrem Konterfei auf den Sterntil gehen und sagen, ich habe gesoffen?
Also es hat sich ja gerade so ein bisschen geöffnet. Ne? Es geht ja gerade etwas durch die Medien, dass alle möglichen irgendwie auf einmal rufen, ja, ich übrigens auch und so weiter. Aber trotzdem gebe ich dir total recht. Also müssen wir jetzt nicht so rein. Es ist halt nach wie vor ein mega Tabuthema.
Ist es.
Also wie die ganzen anderen Tabuthemen, die wir auch haben. Und es möchte logischerweise, sonst wäre es kein Tabuthema, niemand dazugehören.
Nee. Riesen. Block, den man da auch selber im Kopf hat. Und weil du am Anfang so schön gesagt hast, ich bin in einer Mission gegen den ganzen Planeten unterwegs. Ganz so ist das nicht.
Nein, nicht aber, gegen, aber eigentlich ja für.
Also ich sag mal so, es wäre echt viel gewonnen und ich hätte mein selbst gestecktes Ziel erreicht, wenn A, sich die Leute eben nicht mehr für ihre Sucht schämen würden, also Alkoholsucht im Speziellen, und B, wenn irgendwann mal Sucht/Alkoholsucht, weil Nikotinsucht ist ja nicht stigmatisiert, genau so gesehen würde, wie eben beispielsweise Diabetes oder Arthritis oder Rheuma oder so, also andere chronische Erkrankungen, Da sagt ja auch keiner zu einem Diabetiker, du bist zu willensschwach, die Torte stehen zu lassen. Ja, und um das eben einmal zu verstehen, deshalb habe ich auch diese Bücher beide geschrieben. Also Alkohol AD dreht sich ja ausschließlich um das Thema Alkohol, so die Suchtlüge, da sind ja die anderen Süchte auch noch mit drin, auch die sogenannten nicht stoffgebundenen Süchte, also sowas wie Spielsucht oder Pornosucht oder sowas, aber die Mechanismen sind immer dieselben. Die Mechanismen sind immer dieselben.
Okay.
Wobei Alkohol eigentlich nicht umsonst die von Suchtforschern die schmutzigste Droge genannt wird, die wir kennen.
Alright.
Weil Alkohol quasi alle wichtigen Nervenbotenstoffe, Systeme im Gehirn angreift, die wir haben.
Aber ist also nicht eine Drogensucht oder gehört das dazu?
Das ist Drogen. Das ist Alkohol ist eine
okay,
Droge.
Okay, Alkohol ist dann die Droge, alles klar, okay.
Ja. Also anders als Koks, also jetzt ohne Koks verherrlichen zu wollen, aber der geht halt, Koks geht halt ans Dopamin und an die Endorphine und dann ist Schluss. GABA geht an alles, Alkohol geht an alles, ans GABA-System, an das Serotoninsystem, ans Dopaminsystem, ans Glycinsystem, an alle. Und macht da also einen riesen Tohuwabohu. Und am Ende des Tages, wenn du halt dann, wenn der Alkohol aufhört zu wirken, dann ist quasi der Alkohol die Lösung deiner Probleme, weil du brauchst den wieder, um diese Imbalancen wieder irgendwie gerade zu rücken. Ja, das ist eigentlich die Sucht dahinter.
Das heißt, der Alkohol macht im Hirn das, was wir eigentlich brauchen sozusagen, oder das, was wir wollen, dass wir uns irgendwie besser fühlen, lalala. So, und dann bist du da eben darauf gekommen, dass du dich mal mit deinem Gehirn mehr beschäftigst oder mit den Stoffwechselprozessen in deinem Hirn, sprich, was fehlt meinem Hirn wirklich, was der Alkohol ja vielleicht kurz serviert, aber die Kollateralschäden sind eben fatal.
Genau.
Und dann warst du an deinem Hirn.
Genau, war ich an meinem Hirn. War ich genauer gesagt eben an diesen ganzen Neurotransmittern, also diesen Nervenbotenstoffen. Das Gute ist ja, vieles rückelt sich ja wieder gerade. Also man muss eben nur ausreichend lange abstinent sein.
Ja? Okay.
Und das ist natürlich schon bitter. Also man kann es ja auch zeigen. Also das sind so Sachen, wie gesagt, die ich nicht verstehe. Es gibt das ist ein MRT, ich glaube ja. Aufnahmen eines Gehirns, eines Alkoholikers, erster Tag trocken, 14 Tage trocken, Monat trocken. Und da dann immer die Dopaminzentren. Ja? Also Dopamin ist so, dass ich fühle mich belohnt, ich fühle mich motiviert, ich fühle mich ausgefüllt, einfach gut. Ja, so.
Ich bin wichtig.
Genau, so. Und das geliebt. Ganze, dem Ganzen verpasst der Alkohol halt einen Kickstart. Ja? Deshalb fühlt man sich ja, kann man ja auch so gut feiern. Deshalb werden die Mauern Blümchen auf einmal tanzen die auf dem Tisch. Ne?
Ja,
das ist das Dopaminphänomen. So. Fällt der Alkohol jetzt aber weg, verfällt das Gehirn, speziell diese Dopaminzentren, in Dämmerschlaf. So. Und wie es den Leuten geht, das kannst du auf diesen Bildern sehen. Da ist nichts. Tote Hose sind nada.
Naja, überall leer gelaufen, ne? Also die ganzen.
Ja, auch der Körper baut ja dann auch um. Also der macht ja dann auch die Andockstellen zu und so. Also da passieren ganz große Umbauarbeiten, sagen wir mal, auch während der Trinkerei. So. Und wenn der jetzt, so ein trockener Alkoholiker, sagen wir mal, am Tag 3 auf der Couch sitzt, ja, deshalb ja auch immer diese blöden, billigen Empfehlungen, ja, geh doch mal raus an die frische Luft, mach mal Sport. Der hat auf gar nichts Bock, aber auf null. Das sind so diese Agro-Typen, die dann am liebsten sitzen, die den ganzen Tag am Handy, weil das ist ja immer noch so ein bisschen Dopaminpumpe, ne? Daddeln da rum, knatzen da vor sich hin, pöbeln alle an, sind es mich sich selber überhaupt nicht im Reinen. Und die ganze Zeit sitzt der kleine Suchtteufel hinten im Nacken und sagt, ich weiß, was da hilft. Scheiße. Ich wüsste wirklich, was da hilft. Also es ist nur ein Glas. Komm, wir vereinbaren heute, es ist nur ein Glas.
Nur ein kleines Glas.
Gläschen quasi.
Gläschen, so. Genau.
So. Scheiße. So, und jemanden, der das jetzt, dem man das nicht erklärt hat, was da passiert, der glaubt wirklich, er selbst ist zu willensschwach. Er will ja trinken, aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht hat Mama mich doch verhauen und ich weiß es bloß nicht mehr. Ich übertreibe jetzt mal. Ja. Erklär ihm das doch. Sag ihm doch, guck mal, so sieht dein Gehirn aus. Es gibt Kliniken in den USA, die arbeiten damit. Die machen von Süchtigen Aufnahmen vom Gehirn und sagen so, guck mal da, das ist überhaupt kein Wunder, dass du dich so fühlst, wie du dich fühlst. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Guck mal, bei anderen, die da schon durch sind, guck mal nach Monat 3, da ist schon wieder Feuerwerk in den Dopaminzentren drin.
Und reden wir jetzt erstmal nur davon, was passiert, wenn der Alkohol dann wirklich weggelassen wird, dass es sich dann wirklich auch regeneriert im Hirn, oder würdest du auch sagen, dass es davor eben auch sehr viel Mangel in diesem Gehirnstoffwechsel oder Neurotransmitter oder wie auch immer gab, der einen auch den Weg zum Alkohol erleichtert hat, so würde ich es mal sagen.
Es gibt beides. Es gibt beides. Also sehr klassisch, das kann man sehr schön festmachen, ist das Serotonin. Auch das ist ein Nervenbotenstoff, kennen auch alle.
Ja, das Glückshormon.
Glückshormon, wobei es ja kein Hormon ist, stimmt ja nicht, aber ist egal.
Ja.
Serotonin ist halt, spielt halt auch bei Depressionen eine starke Rolle. Das, denke ich, wissen die meisten.
Ja.
So, und jetzt gibt es also genau, die Medaille hat genau zwei Seiten und kann von beiden angeguckt werden. Also es ist, man weiß, dass wer einen niedrigen Serotoninspiegel hat, muss noch nicht mal eine diagnostizierte Depression sein. Der kann einfach ein bisschen Schlagseite haben im Serotoninsystem. Ja?
Was also sagten mir schon mehrere Ärzte, dass Deutschland ein serotoninarmes Land ist?
Das mag sein.
Aber,
auch dafür gäbe es Erklärungen, aber da kommen wir vielleicht sonst noch zu. also sagen wir mal, von vornherein hat dein Serotoninsystem ein bisschen Schlagseite. Also du bist jetzt nicht ein klassisch depressiver Mensch oder so, sondern das merkst du eigentlich gar nicht, weil das hältst du ja für normal.
So, gut, jetzt ein bisschen melancholisch
aber,
und so.
Ja, aber ist ja nicht so schlimm eigentlich. Also man lebt ja gut. Nur in unserer alkoholgetränkten Gesellschaft ist das ja nur eine Frage der Zeit, bis du das erste Mal das erste und zweite Gläschen Wein getrunken hast. Merkst du, wow.
Stopp. Ist doch alles viel besser jetzt.
Geht's mir jetzt gut, ja. auch das ist nicht mal unbedingt rationaler Prozess. Das musst du gar nicht so merken. Aber das Unterbewusstsein merkt sich das sehr wohl.
Ja.
Und da kommt nämlich dann auch ins Spiel, was wir Suchtgedächtnis nennen. Also das sind so die
klar.
Ne, so diese Dinge, die wir spüren, aber wo wir nicht so richtig klar werden, also es ist nichts Rationales. So. Also nichts, was hier vorne stattfindet, vorne, ich tippe mir jetzt gerade an die Stirn, das sieht man natürlich nicht,
im präfrontalen
Cortex. Genau. So. Also sprich, wenn man jemandem Vogel zeigt, dann ist es genau da.
Zeigt man da drauf.
Ja, wird schon Grund haben. das ist so unsere Gedanken und unsere Ratio, ne? So, das findet da vorne statt. Der ganze Suchtbereich, der liegt viel weiter hinten unten. So in diesem Reptiliengehirn nennt man das ja. Ne? Das teilen wir uns mit den Krokodilen tatsächlich noch.
Das im Nacken aber eher, ne?
Ja, ganz unten. Also so genau, hinten unten deshalb. So. Gut, also sagen wir, dir fehlt Serotonin von Anfang an. Ist es nur eine Frage der Zeit, bis du halt Alkohol trinkst und merkst, wow, geht besser. Und dann kann das natürlich der Anfang einer Suchterkrankung sein. Ja? Vor allem, weil das ist das Blöde, Alkohol hat halt auch die Eigenschaft, diesen Rebound zu machen. Das heißt, hinterher ist alles immer noch ein Stückchen schlimmer, als es vorher war. Alkohol marodiert halt auch im Serotoninsystem und auf verschiedene Arten. Und das heißt, wer also am Anfang schon die Tendenz hatte, sagen wir mal, Schlagseite Serotoninsystem, der kann am Ende wirklich in einer manifesten Depression landen durch den Alkohol. Das kann aber genauso gut halt auch anders laufen. Also, dass du eigentlich gar nichts hast, aus einem anderen Grund anfängst, so wie ich, Entspannungstrinken oder was. Aber ich war zum Schluss auch, also ich schwöre dir, dass auch mein Serotoninsystem am Boden lag. Man säuft sich das einfach kaputt, so.
Ja, okay.
Ja, das ist, also am Ende des Tages landet man immer in einer Depression, wenn man trinkt, egal ob man sie vorher hatte oder nicht.
Das ist ja auch eine Aussage, ne?
Ja, ist aber so.
Also, und das bringst du im Zweifel auch in Verbindung mit dem großen Depressionszahlen, die wir im Land haben, die wir versuchen irgendwie zu dämpfen?
Könnte eine Hypothese sein. Also gerade bei Frauen, der Alkoholkonsum hat ja mächtig angezogen.
Ach ja, echt?
Also wir waren also vor 20 Jahren, waren wir glaube ich bei 30% versus 70 Männer.
Mhm.
Also mit alkoholbezogenen Störungen, also sprich Alkoholmissbrauch oder Alkohol. So. Wir sind heute pari-pari.
Gut. Traurig.
Ja. Hat natürlich während der Corona-Zeit nochmal richtig Gas gegeben.
Das glaube ich.
Also ich habe, heute coache ich ja auch. Und ich habe so viele Klientinnen, speziell Frauen, die dann halt sagen, ja, und endgültig entglitten ist es mir dann während Corona. Weil das waren ja in der Regel die, die auch Homeoffice gemacht haben.
Klar.
Die gleichzeitig noch die Kinder an der Hacke hatten, die gleichzeitig ja auch zu Hause waren und noch Online-Unterricht machen mussten. Zum Teil auf viel zu beengten Raum. Weil man kann als Familie durchaus auf, weiß ich nicht, 80 Quadratmetern leben. Wenn jeder täglich das Haus verlässt, aber nicht wenn alle.
Ja.
Ja, so. Und die haben ja quasi Pause gekriegt. Die waren, ja, ja. Das waren ja die mit ihrer Kaffeetasse ihren Wein drin hatten.
Ja.
Beim Zoom-Meeting.
Ja.
Ja. Also das Frauen haben echt nochmal richtig Gas gegeben während Corona. So, okay. Andere Erklärung mit den Depressionen, ja. Also erstmal ist Depression ja nicht nur immer ein reiner Serotoninmangel. Es gibt ja auch die Dopaminmangel-Depression. Ich bin auch, das ist so ein bisschen noch mein zweites Steckenpferd, ich bin auch der Meinung, dass vor allem eine große psychiatrische Diagnose häufig viel diagnostiziert wird und die dann unter dem Segel Depression segelt und das ist ADS.
Ah, ja, ja. Die sind ja eng verbandelt, ne?
Ja, also die ADSler werden tatsächlich irgendwann depressiv, aber per se sind sie es nicht.
Ah, spannend. Magst du dazu noch was sagen? Also das ein bisschen genau erklären? Das ist ja
also ADS ist ja auch nicht nur ein reines Dopamin-Thema, da weiß man ja mittlerweile auch schon mehr, da sind noch mehr Neurotransmitter, Nervenbotenstoffe beteiligt. Auch die Kommunikation der einzelnen Hirnstrukturen untereinander kann ein Problem sein. Es gibt ja auch nicht nur ein ADS, es gibt ja ganz, ganz viele Spielarten davon. Also es ist ja eigentlich auch eine sogenannte Spektrumerkrankung.
Ja. Okay. Und da ist jetzt für dich auch ADHS ist auch mit drin. Also ist einfach
Klar.
Die Überschrift ist ADS.
Ja, also das H steht ja für hyperkinetisch. Also das sind dann wirklich die Zappelphilippe, ne? Diese Nervbüttel im Kindergarten, die Bananenschalen schmeißen und so. Das sind sie aber ja nicht alle, gerade Mädchen nicht. Die haben eine ganz andere Form. Ja, die sitzen da und träumen, sind in ihrer eigenen Welt.
Abgelenkt so. Auch, ne?
Abgelenkt
sind viele.
Ja. Aber so, ja. Was die aber alle spüren, ist, dass sie anders sind. Und erfahren auch viel Ablehnung durch die Kinder. Eltern sind überfordert. Also die
Lehrer ja auch. Also.
Die Lehrer auch. Und die reden sich ja die ganze Zeit ein, mit mir stimmt was nicht. Und das macht auch was mit dir. Also das bringt dann schon irgendwann auch so eine Depression mit sich.
Klar.
Das ist eigentlich auch ein Trauma.
Ja, würde ich auch sagen.
Und dass die dann irgendwann am Ende des Tages auch in einer Depression landen, das weiß man auch. Das zeigen Studien. Aber kausal sind sie da nicht losgelaufen.
Weil es auch wieder keiner wusste oder eben entsprechend benannt hat.
Da muss sich ganz viel ändern. Also wie bin ich jetzt auf das Thema gekommen? All dieweil ich jetzt also einige Klienten hatte, witzigerweise vorrangig Männer, eine Frau, die deren eigentliches Problem das ADS ist, die aber gar nichts davon wussten, dass sie ADS haben.
Ja.
Die habe ich erst darauf aufmerksam gemacht, weil ich da so ein bisschen sensibel drauf bin, weil wir das halt in einer, im unmittelbaren Familienumfeld haben, das Thema. Und ich habe die drauf gebracht. Und natürlich, also da gibt es Millionen von Studien zu, und die braucht man nicht mal, weil das ist völlig Pillepalle, das zu verstehen. Wenn ich halt ein Gehirn habe, was echt ein Dopaminproblem hat und ein Verkabelungsproblem und die Neurotransmitter sind faul, ja, natürlich trinke ich dann. Das ist ja der Quickfix schlechthin.
Ja, oder beziehungsweise natürlich suche ich mir eine Sucht.
Ja, die fangen in der Regel fangen sie mit Cannabis an. Gehen dann, also weil die erstmal Ruhe brauchen, weil ADS bedeutet ja, das Hirn dröhnt den ganzen Tag. Es dröhnt, es dröhnt, es dröhnt. Das ist so wie, weiß ich nicht, wie wenn wir auf dem Bahnhof stehen würden die ganze Zeit oder im Kaufhaus, ja, so dröhnt das bei denen. Die kommen abends nach Hause und fertig. Weil das ist eben ein Charakteristikum vom ADS, das Hirn kann keine Reize filtern. Für dieses Hirn sind alle Reize gleich wichtig. Also deshalb ist auch eine meiner Killerfragen immer, wenn du im Restaurant oder Café sitzt und du unterhältst dich und hinter dir klappert ein Kaffeelöffel, ist das für dich genauso wichtig wie das, was dein Gegenüber dir gerade erzählt hat? Und wenn ich sage, woher weißt du das? Denn es ist ist schon alles klar. So, das ist aber genau das. Das Gehirn kann nicht filtern und deshalb kommen die abends nach Hause. Für die ist optisch, akustisch, Gerüche. Für die ist alles eine riesengroße Reizüberflutung. Wenn die abends nach Hause kommen, wollen die eigentlich nichts mehr als entspannen. Deshalb gehen sie erstmal an Cannabis ran. Dann, wenn das Schicksal das so will, kommen sie irgendwann mal an Koks oder Amphetaminen vorbei. Was auf ADSler eine ganz komische Wirkung hat, weil da werden die nämlich das erste Mal ruhig. Also unser einer würde rumspringen wie ein Alkohol, wie ein Eichhörnchen auf Speed oder was, keine Ahnung. Und die werden ruhig. Für die ist also, weil Ritalin, das was ja eingesetzt wird, Methylphenidat zur Therapie auch von ADS, ist ja ein Amphetamin. So. Viele lassen davon dann doch wieder ab, weil ist ja nicht so, Koks ist erstens teuer und zweitens soll man es ja nicht, hat man mal gesagt. Und dann landen wir doch beim Alkohol, weil das ist nämlich die sozial akzeptierte Droge, die ist überall verfügbar, die ist nicht illegal. So ist also die häufige Suchtkarriere. Und wenn man sich jetzt anguckt, und da bin ich neulich echt hinten übergefallen, dass man vermutet, dass jeder fünfte Alkoholiker eigentlich ein undiagnostiziertes ADS hat.
Das ist richtig krass.
Jeder fünfte.
Ja. Also ich kann dazu auch ein bisschen was sagen, weil mein zauberhafter Ehemann hat jetzt im Dezember zu seinem 60. Geburtstag auch diese Diagnose bekommen. So. Und er hat auch eine ziemliche Reise sozusagen hinter sich. Und jetzt geht es erst so ganz langsam los, dass sich irgendwas ein bisschen vielleicht beruhigen kann oder auch nicht. Also muss man dann alles sehen. Aber das ist schon wirklich intens, ne? Weil ADS ist ja schon lange im Gespräch. Und bevor das ADS oder ADHS hieß, gab es das ja in dem Sinne auch.
Der Zappelfülle, klar.
Genau. Also alles irgendwie total normal. Es war halt früher noch viel strenger, das Land war viel rigider und die wurden halt dann, ja, kriegten eins geklebt oder mit dem Rohrstock oder was dann so alles kam, aber gelöst wurde da gar nichts.
Nee, schlecht erzogen halt dann, ne? Wir waren am Ende die Eltern schuld oder so. Ja, Riesenthema. Also 60, klar, es gibt viele, die sehr spät diagnostiziert werden und dann kommt natürlich auch immer dieses, was hätte ich alles anders machen können im Leben, wenn ich das früher gewusst hätte.
Ja.
Mhm. Aber das ist dieses hätte Fahrradkette. Also lieber froh sein, dass man es jetzt weiß.
Und, ja. Ja,
ne? Mhm. So, also zurück zur Sucht. Das ist also für mich ist es deshalb auch ein Riesenthema. Deshalb beschäftige ich mich auch unter anderem so intensiv damit.
Ja.
Es ist einfach der Klassiker und auch irgendwo wieder ein Stück weit Beweis für das, was ich so vor mir hertrage, dass natürlich eine Schieflage in unserem Nervenbotenstoffsystem uns geradezu prädestiniert, an irgendeiner blöden Droge inklusive Alkohol kleben zu bleiben.
Ja, weil das ist wirklich, ja, da müsste man einmal nur kurz ausatmen.
Ja.
Und ja, also ich meine, wieso ist das auch nicht in den Schulen? Da können wir vielleicht auch einmal abbiegen. Du hast auch zwei Kinder, drei Kinder?
Drei Kinder.
Drei Kinder, genau. Also ich habe zwei erwachsene Söhne und da könnten wir jetzt noch 3 Stunden, also ich zumindest, über dieses Thema. Was geht dann los in der Pubertät? Wenn sie davor läuft, meistens ja irgendwie einigermaßen cremig und dann kommen aber A, die Hormone und B, die alle möglichen Sachen ins Spiel und dann läuft das ganze System kapheiß da.
Mhm.
Und was passiert dann? So, was ist denn dein Tipp oder wie hast du es mit deinen Kindern gemacht oder warst du da noch mehr mit dir beschäftigt?
Also meine zwei Älteren, also mein Ältester ist jetzt 30, meine Tochter ist 28 und der Jüngste ist jetzt 18.
Mhm.
Und zu der Zeit, wo ich mich dann da rausgewurschtelt habe, waren die ältesten beiden, lass mich nicht lügen, so und bei 14. Also noch so vor der kritischen Zeit sozusagen.
Mhm.
Und der Kleinste ja der war ja noch jenseits von Gut und Böse. was das betrifft. Und von daher haben meine Kids das natürlich sehr live und in Farbe erstens mitbekommen, was Alkohol anrichten kann. Wir erinnern uns an den Brief, den ich bekam.
Unbedingt. Okay.
Mhm. Und das andere war, ja, das ist, kann man jetzt beschmunzeln, aber ich fand das eigentlich cool. Während meiner Recherche, ich meine, das habe ich ja alles auch nicht an einem Tag rausgefunden, das hat eine Weile gedauert.
Ja.
Und immer, wenn ich dann irgendwie wieder weiterkam, oder Bernd, mein Mann, hat was gefunden, wir haben das ja zusammen recherchiert, dann war das immer beim Abendbrottisch Thema.
Ja.
Also wir haben, ich glaube, meine Kinder wissen alles über Nervenbotenstoffe, über Serotonin, Dopamin, sonst die Systeme, was der Alkohol da anrichtet, wie der Alkohol unser Gehirn verändert, auch strukturell verändert. Ich glaube, die haben so einen Horror da gekriegt. Also ich kann wirklich vollster Seele sagen, meine Kinder rühren kein Alkohol an.
Wow, okay.
Mhm. Ja,
also, haben es auch nie probiert, weil ich meine, in der Pubertät willst du irgendwie cool sein und mit den anderen. Und das ist ja einfach der Einstieg schlechthin.
Nee, wegen cool schon mal gar nicht. Also cool fanden die das nie, weil die fanden es eben auch nicht cool, dass ich auf dem Sofa gelegen habe.
Ja,
aber
sie
wollten, natürlich haben die schon beide, die haben beide auch schon mal einen Feuerrausch gehabt, aber fanden das so blöd.
Mhm.
Also, dass sie sagte, was soll das? Wozu soll ich das? Wieso soll ich rausgehen und einen Haufen Geld dafür bezahlen, dass ich am nächsten Tag über dem Eimer hänge?
Ja, also ich kann jetzt nur sagen, das ist wahrscheinlich total naiv oder ich bin da der absolute Exot. Ich war irgendwie mit, weiß ich nicht, 14, 15 auf so einer Party, habe so eine Bowle getrunken, was da irgendwie dann cool war. Und das war mein erster und letzter, also Rausch und es war noch deutlich, glaube ich, vorm Rausch. Also ich weiß, mir wurde dann wahnsinnig schlecht und dann habe ich den Vater da gebeten, ob ich mich nach Hause bringen kann. Also es war irgendwie alles super peinlich. Und dann lag ich im Bett und mir war so schwindelig, dass ich dachte, was ist das denn für ein mega Scheißzustand? Seitdem, also ich meine, ich bin jetzt 55, das war mein einziger Tag und habe an dem Tag schon, also glaube ich, unbewusst beschlossen, das ist ekelhaft. Also ich will das überhaupt nicht.
Ja.
Könnten jetzt andere sagen, ja, du hast Angst vor Kontrollverlust oder du hast Angst vor bla bla bla. Aber ich bin eine totale Ausnahme. Jedem, dem ich sage, ich war im Grunde noch nie in meinem Leben betrunken, die denken, ich habe ein Rad ab.
Du, da kann man dir nur zu deinem äußerst stabilen Nervenbotenstoffsystem gratulieren.
I don't know, ich weiß es nicht. Also ich habe tatsächlich, deswegen habe ich das auch eben im Nebensatz gesagt, schon auch ein Thema mit Serotonin. Und wie gesagt, haben mir mehrere Ärzte gesagt, dass Deutschland ein serotoninarmes Land ist. Und ich habe schon vor ganz vielen Jahren, habe ich mir Serotonin, ich glaube, ich habe mir das auch mal gespritzt. Und das ist wirklich mein erster Griff morgens. Vielleicht können wir da mal hinkommen. Was können wir auch, also es geht ja nicht um Vitamin C und so weiter, sondern also jeder macht da das, was er will. Aber ich greife wirklich morgens ziemlich als erstes zu meinen Aminosäuren.
Super. Also, Tryptophan oder was?
Da sind die verschiedenen drin. Ich kann die jetzt noch nicht mal auswendig. Aber warum auch immer, es vergeht, glaube ich, kein Tag, an dem ich die nicht nehme.
Ja, genial. Also einer der Gründe für Serotoninmangelland könnte nämlich auch sein, tatsächlich sieht man ja auch immer wieder, ich sehe es vor allem, mein Klient ist wirklich zu wenig Eiweiß im Blut.
Ah, okay. Also die aber Bausteine da sind wir beim fehlen. Protein.
Ja, die Bausteine fehlen.
Genau.
Mhm. Ja? Wir haben halt das Tryptophan, was ja die Vorstufe ist vom Serotonin, ist eine relativ, nicht rare Mangel-Aminosäure, aber solange man sich ausgewogen ernährt. Aber wenn wir dann schon hinkommen zu, was weiß ich, Veganern oder irgendwie so, dann wird es schon schwierig.
Mhm.
Schwierig wird es dann vor allem auch bei den sogenannten Kofaktoren. Es ist ja nicht so, dass das...
Sagen wir mal bei den
Kofaktoren. Okay. Das sind quasi Helfer-Substanzen, die der Körper auch braucht, um beispielsweise aus dem Tryptophan das Serotonin zu basteln. Das kann er ja nicht einfach so. Dazu braucht er ja noch weitere Enzyme. Diese Enzyme wiederum sind auch wieder aufgebaut aus Nährstoffen und brauchen, Stichwort Serotonin, brauchen Zink. Mhm. Zink, Magnesium, Vitamin C tatsächlich auch, soweit ich weiß. Was war noch? Nee, Mangan war Dopamin, egal. So, also was ich sagen will, du musst ja, also das sind dann die sogenannten Kofaktoren. Heißt, du kannst auch so und so viel Tryptophan in dich reinfuttern. Wenn diese Kofaktoren fehlen, wird er daraus trotzdem kein Serotonin.
Interesting.
Ja. Ganz arg halt auch beim Thema Folsäure und B12 und Vitamin D. Drei Vitamine, die quasi 50% der deutschen Bevölkerung über 40 fehlen. Oder die im Mangel sind, sagen wir es mal besser so.
Krass, ne?
Ja. Das ist, also für mich macht das total Sinn. Und ein Teil eben auch meines Coachings ist ja immer eine sehr gründliche Ernährungsanamnese. Und da höre ich dann häufig schon den Nachtigall trapsen. Also ja, es ist ja auch so, selbst wenn diese Nährstoffe gar nicht viel mehr für, jetzt sagen wir mal, den Serotonin- oder Dopaminstoffwechsel gebraucht werden, aber wenn Folsäure fehlt, wenn B12 fehlt, wenn B1 fehlt, wenn Magnesium fehlt, egal was, du fühlst dich ja nicht richtig wohl.
Ja, das ist auch nochmal schön.
Ja, genau. Also du hast, oder wenn die Schilddrüse nicht richtig rund läuft, weil Eisenmangel oder ich weiß nicht was, überhaupt Eisenmangel an und für sich sind dieses Thema. So, du fühlst dich also nicht, ich bin mal müde, ich bin knatschig, mir ist kalt, so. Und wenn du dann ein Alkoholproblem hast, dann weißt du, wo du deinen Trost findest.
Naja, oder immer andersrum, glaube ich, dieses, wenn ich mich nicht gut fühle, was ja ganz normal ist sozusagen, dann ist einfach Alkohol eine schnelle Lösung.
Genau,
so,
das meine
so
ich.
So werden wir ja geprägt.
Genau.
Also ich weiß nicht, wie haben deine Eltern getrunken?
Also meine Mutter klappt wie ein Eimer. Das wurde mir aber erst spät bewusst.
Ach so.
Ehrlich gesagt. Ja. Und mein Vater überhaupt nicht. Nicht einen Schluck, sein ganzes Leben nicht.
Okay, auch spannend, ne?
Ja, kein Wunder, dass sie sich haben scheiden lassen. also meine Mutter war schon extrem. Aber das als Kind fällt einem das ja nicht so auf.
Aber deinen Kindern ist es ja aufgefallen.
Ja, aber irgendwie... Ach, lange Geschichte. Lassen wir das mal aus wie vor. war eine besondere Beziehung irgendwie mit meiner Mutter. Anyways. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ja, die Nährstoffe. Also, es ist nämlich genauso, wie du sagst. Also, Wenn wir uns nicht gut fühlen, dann weiß ich ja, der Alkohol fixt das kurzfristig. Ja. Dass der natürlich auch selbst noch zusätzlich Nährstoffe raubt.
Ja.
Der ist ja auch noch ein Nährstoffräuber, der zieht ja noch zusätzlich einen runter, was das betrifft.
Ja.
Und jetzt nur ein Beispiel, weil du halt eben auch auf die Depressionen so abgehoben hattest. Alkohol raubt dem Körper Niacin. Das ist das Vitamin B3. Eigentlich haben wir mit dem B3 kein Thema. Das ist überall drin und das, also da muss man sich normalerweise echt keinen Kopf drüber machen. Ja? Aber wenn du halt ständig trinkst und der Körper halt ständig entgiften muss, dann rauscht das Niacin halt nur so raus.
Okay.
So. Der Körper braucht aber Niacin ganz dringend. Das ist für unseren Energiestoffwechsel absolut unablässig.
Okay.
Das ist für ihn so wichtig, dass wenn die Niacinspeicher leer sind, schaltet er auf Notbetrieb um. Das kann er. Er kann sich tatsächlich sein Niacin selbst bauen. Weißt du, woraus? Aus Tryptophan.
Bingo. Okay. Ah, alles klar. Okay.
Ja?
Gut, das ist wirklich die abgefahrene Abwärtsschleife.
Ja. Also die Ausbeute Niacin aus Tryptophan ist grottenschlecht. Also du brauchst fast 600 Milligramm Tryptophan, um nur irgendwie auf deinen Tagesbedarf Niacin zu kommen. Eines Gesunden, nicht eines Alkoholikers. Ja?
Okay.
So viel nimmt man aber kaum überhaupt über die normale Ernährung auf. Davon abgesehen, dass der Alkoholiker sich nicht normal ernährt, weil er ja trinkt.
Ja.
So, also allein das ist logisch, dass die irgendwann in die Depression rutschen.
Ja.
Ja? Weißt du übrigens, wer der erste Nährstoffpatient überhaupt war? Welcher Alkoholiker der erste Nährstoffpatient ever war?
Nein, aber du sagst es mir gleich.
Ja, sicher. Bill W., der Gründer der anonymen Alkoholiker.
Okay, aber daraus ist dann was ganz anderes entstanden, oder?
Ja, das hat er aber nicht gewollt. Also die Geschichte ist wie folgt. Kann man auch nachlesen, kann man sogar auf YouTube nachschauen.
Ja.
Bill W. war trocken. Hat die AAs gegründet, Großartiges geleistet, gar keine
okay.
Frage.
Mhm.
Dem ging es aber nicht gut. Der hat also nach wie vor, der war trocken, aber der hatte also fürchterliche Depressionen und Angst und Panikattacken. Und, also der war nicht gut drauf. Muss auch ein ziemliches Ekelpaket gewesen sein, was Zeitzeugen so sagen. Kein Wunder. So. Und dann hat er irgendwann Abraham Hoffer kennengelernt, seines Zeichens Arzt. Und der hat ihm dann das Niacin gegeben. Das B3. Und nach 10 Tagen war der Spuk vorbei.
Krass.
Was dazu führte, dass BW dann sozusagen seine eigene kleine Feldstudie durchgeführt hat und an 30 seiner Mitstreiter dieses Niacin vertrieben hat, also gegeben hat. Und die meisten haben genauso wie er davon profitiert. Es gibt von BW 3 Reden. Die gibt es auch heute noch im Faksimile nachzulesen.
Ja.
Die hat er gehalten vor dem Auditorium der anonymen Alkoholikern, spezifisch den Ärzten, die die AAs damals schon beraten haben. Der wollte also Niacin und andere Nährstoffe, weil ihm schon klar war, dass da noch mehr schlummert, als festen Bestandteil ins AA-Programm integrieren. Das kann man nachlesen. Wie gesagt, also alle, die jetzt denken, die Alte spinnt, man kann es nachlesen.
Ja, ja, okay.
Dann passiert aber Folgendes. Dann haben die Psychiater irgendwie, die AAs da beraten, ganz schnell ihre Fälle wegschwimmen sehen, weil die ja gedacht haben, naja, das sind ja Dauerpatienten. Wir sind wieder bei der Psychiatrisierung der Krankheit.
Genau, da waren wir jetzt noch nicht so, aber das finde ich nämlich wirklich mega spannend.
So, also ich meine, einen Niacinmangel kriegst du auf der Couch nicht weg. Das ist so.
Ja.
Ja?
Ja.
Die fürchteten also um ihr Einkommensmodell. Das sage nicht ich, das sagt Abraham Hoffer. Gibt es auch noch auf YouTube Interviews mit dem Mann. Kann man alles anschauen.
Ja.
So, und diese Psychiater, die sind dann also hinterher zu BW und haben ihm gesagt, du pass mal los, du bist ja Börsenmakler, wir sind die Ärzte, überschreit mal hier deine Kompetenzen nicht. Der ist also in seiner eigenen Organisation voll vor die Wand gelaufen.
Okay.
Und 2 oder 3 Jahre später ist er dann auch gestorben. Und mit ihm ist das dann untergegangen.
Wahnsinn. Okay. Keine weiteren also das, Fragen.
Ja, das sind echt spannende Dinge.
Ja. Ja, also da könnten wir jetzt auch noch eine weitere Stunde drüber reden, was hängt für eine Apparatur, hätte ich jetzt fast gesagt, für Wirtschaftsblöcke, was hängen an der Suchtthematik oder an der vermeintlichen Suchtbekämpfung?
Ja, das ist der letzte Teil in meiner Suchtlüge, da habe ich das mal alles so ein bisschen aufbereitet. Also das ist natürlich ein Riesenbusiness.
Ja.
Und man muss sich ja auch nur mal angucken, ich meine, Suchtpatienten sind echt günstig, ne? Die packe ich in irgendein Zimmer, schicke sie zum Kartoffeln schälen, weil das ist, die machen ihr eigenes Essen, das ist Ergotherapie, Dito-Gartenarbeit, eine intensivmedizinische Versorgung, so brauche ich alles nicht, weil die sind ja schon auf Reha. Ne? Stelle ich mir ein paar unterbezahlte Ergotherapeuten ein und einen Hausarzt, der einmal am Tag vorbeischaut, das war's. Rechne aber fett mit den Rententrägern ab. Das sind Goldgruben. Absolute Goldgruben. Ich habe mit einem Unternehmensberater gesprochen dafür, der nichts anderes macht, als Kliniken genau dazu zu beraten.
Das so zu tun?
Ja. Das ist, die können das Kartoffeln schälen und das Garten jeden auch noch gegenüber dem Rentenversicherungsträger abrechnen. Das gehört, das ist Teil der Therapie.
Ja, das ist echt ein also Augiasstall.
Fürchterlich. Also es besteht auch überhaupt kein Wille, das zu ändern. Weil die Rentenversicherungsträger, die das bezahlen müssen, sind gleichzeitig auch Inhaber der Kliniken, jedenfalls sehr häufig. Also das ist ein in sich geschlossener Geldkreislauf. Und man muss ja auch noch dazu sagen, also wenn wir da mal hinkommen wollten, dass wir also in Richtung Nährstoffe schauen, in Richtung Neurotransmitter schauen, das wäre ja alles, im deutschen Gesundheitssystem wäre das ja alles quasi im kassenärztlichen Bereich angesiedelt. Das heißt, die Krankenkassen müssten das bezahlen und nicht mehr die Rentenversicherungsträger.
Ah, okay. Und mein Gott, das wäre ja bahnbrechend.
Das geht gar nicht. Das sind ja, weil, also aus meiner Sicht zur Diagnostik, wenn ein Alkoholiker in eine Klinik kommt, da gehört eine Ernährungsanamnese dabei, da gehört ein Vitamincheck, also überhaupt ein Nährstoffstatus gehört dahin. Das ist ein ganz anderes Konzept als das, wie es jetzt gefahren wird. Aber das kostet richtig.
Das, wie es jetzt ist, kostet ja richtig.
Ja, aber das ist ja eine andere Tasche, das ist ja ein anderes Portemonnaie, das sind die Rentenversicherungsträger. Das allerdings das andere, was ich sage, was gemacht werden müsste, würde ja bei den Krankenkassen aufschlagen.
Aber gut, wir sind uns einig, dass es am Ende die 100-mal klügere und günstigere Variante wäre.
Die günstiger wäre, weiß ich noch nicht mal. Aber es wäre die humanere. Aber unser Gesundheitssystem richtet sich da nicht wirklich immer nach aus, was besser ist für den Menschen. Nicht wirklich.
Wow. Ja. Genau. Bin jetzt eigentlich fertig.
Ist gut.
Aber weißt du, was ich eben das Tollste sozusagen daran finde, und das ist ja was, wofür du maximal stehst, ist die Selbstverantwortung.
Ja.
Ne? Und das ist, finde ich, also für mich jetzt so eine Überleitung für das, was ist in unserer Welt los. Ne? Wir müssen jetzt das fast nicht aufreißen, aber was wäre, oder andersrum, auf die Plätze, fertig, los. Packt euch an der eigenen Nase, und zwar alle. Und wo ist deine Selbstverantwortung? Alles, was du tust, alles, was du entschieden hast oder entscheiden wirst, der oder die Einzige, die dafür verantwortlich bist, bist du. So.
Das unterschreibe ich zu 100%. Diese Erkenntnis allerdings gehört auch zum Abstinentwerden erstmal dazu. Was ich eigentlich sagen will, jeder Alkoholiker ist Weltmeister im Schuldzuweisungen.
Das draußen ist schuld.
Alle.
Alle sind
die
draußen.
Die Welt ist die Welt, das Wetter, mein Hund, die Katze, das Essen war schlecht und ich muss ja saufen, dringend.
Ja.
Ne? Deshalb hatte ich am Anfang auch gesagt, ich hätte ja, wenn mein Mann nicht so liebevoll mit mir gesprochen hätte und also mich angegangen wäre quasi, ey, du säufst so viel, hätte ich ja einen Streit vom Zaun brechen können und hätte ja wieder einen Grund gehabt zu trinken. Weil er ist ja der Doofe.
Na klar.
Also das findet also jeder Süchtige per se und Alkoholiker im Besonderen Das sind immer die absoluten, die haben die Opferrolle sowas von gepachtet. Mhm. Aber sowas von.
Okay.
Und die also erstmal aus dieser Opferrolle rauszukriegen, ist auch tatsächlich ein großer Teil meiner Coachings.
Das glaube ich. Und ich habe es jetzt neulich auch nochmal bei Jens Korsen wieder gesehen, dass das Hirn geradezu süchtig ist nach diesen Schleifen. Was bin ich für ein armes Schwein?
Tja, klar, ist ja auch einfacher.
Ist es einfacher?
Ja, echt einfacher. Ja, sicher, ich muss ja nichts machen. Ich meine, aus der Komfortzone erstmal rauszukommen und wenn die Erkenntnis, dass es gibt nur einen Menschen, der an meinem Elend schuld ist und das bin ich selber, das ist erstmal schwierig. Ja, das ist, also ich kann nicht verstehen, das ist, oh Gott, ich habe das ja jahrelang selber betrieben. Also das
Echt total toll. Also ja, ich glaube, wir lassen es jetzt erstmal dabei. Ich kann
sehr
stundenlang
gerne.
Weiterreden, weil ich das auch so, so interessant finde, weil es einfach flächendeckend mit in die Psycho-Ecke geschoben wird und da ein Riesenmarkt ist. Ich bin ein großer, großer Freund von Psychotherapie und ich bin ein Riesenfreund von dem, sich selbst zu begegnen sozusagen, und zwar in der Tiefe. Aber das widerspricht so an gar keiner Stelle dem, was du dir wünschst. Und das finde ich jetzt das Tollste daran.
Nee, das im Gegenteil, das ergänzt sich sogar.
Genau. Denn,
also auch ein Bereich, ich reiße nur noch kurz an, den wir nicht behandelt haben. Du kannst ja gucken, wie das Feedback ist auf dem Podcast.
Genau.
Das machen wir mal irgendwann Teil 2.
Unbedingt.
Aber was eben natürlich auch da ist, ist eben dieses Suchtgedächtnis, was man ja auch neurobiologisch erklären kann. Und das kannst du einerseits auch wirklich medizinisch erklären und verstehen, aber andererseits ist es eben genau das, was du sagst. Auch dieses Ich muss mich erstmal selber verstehen und muss da hinkommen.
Ja.
Also das ist schon, das sind beide, das gehört beides dazu.
Mhm, genau. Ja. Wundervoll. Liebe Gabi,
ich danke dir.
Jo.
Hat echt Spaß gemacht.
Ja. Mir auch, von dem Glück. Also erstmal herzlichen Dank und ich bin sehr interessiert und ich bin mir ganz sicher, alle, die es gehört haben und hören, auch an Teil 2 und es findet sich dann, was es werden will und wie es werden will.
Okay.
Ja, jetzt drücke ich erstmal auf den Ausknopf. Das war All of Me von heute. Danke, dass du dabei bist. Ich hoffe, wir konnten dich inspirieren und du hast etwas für dich rausgenommen, was dein All of Me reicher und vollständiger macht. Lass uns in Kontakt bleiben. Schreib mir gerne auf Insta, Facebook oder LinkedIn, um von heute an und in Zukunft ein wundervolles All of Us zu leben. Und ganz zum Schluss, lass mir gerne auf den entsprechenden Kanälen Likes da, dann wächst All of Me und kommt zur vollen Blüte. Das wird